Meine Damen und Herren, ich darf Sie also ganz, ganz herzlich begrüßen und ich darf Sie heute entführen in eine Welt, die so fantastisch und so ungewöhnlich ist, also man muss da wirklich fast an Zauberei denken und trotzdem ist es Realität, nämlich unser Universum. Wir werden jetzt einmal mit der ersten Frage beginnen, nämlich, warum ist das Universum ein Kugelhupf? Nun ganz einfach, es ist so, dass unser Universum nicht seit ewigen Zeiten existiert hat, sondern das Universum ist entstanden vor circa 14 Milliarden Jahren. Und seither dehnt sich das Universum aus. Jetzt kommen wir schon zum Bild des Kugelhupfs. Jeder Hausfrau weiß das. Wenn ein Kugelhupf ins Rohr stellt, dann wird er immer größer und der Kugelhupf dehnt sich aus. Und in diesem Kugelhupf gibt es auch Rosinen. Wir nehmen also so einen Rosinenkugelhupf und diese Rosinen sind die Galaxien. Was sind Galaxien? Das sind einfach Anhäufung von Sternen und Planeten, wie zum Beispiel unsere Heimatgalaxie, heißt Milchstraße, besteht aus 200 Milliarden Sternen. Es gibt auch viele, viele Galaxien in unserem Universum. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass sich dieser Kugelhupf ausdehnt, dass sich das Universum ausdehnt und dadurch bewegen sich im Kugelhupf die Rosinen immer weiter weg und im Universum die Galaxie immer weiter weg. Das ist ein ganz einfaches Modell. So, aber was entspricht jetzt dem Teig, der sich ja ausdehnt? Die Rosinen bewegen sich ja miteinander weg, weil der Teig sich ausdehnt im Endeffekt. Die Rosinen werden nicht größer, der Teig dazwischen wird größer. Und das ist der Raum. Der Raum, das hat Albert Einstein gefunden, ist nicht immer gleich groß, sondern kann sich ausdehnen. Der Teig dehnt sich seit 14 Milliarden Jahren, seit dem Urknall, wie wir das nennen, wie das Universum schauen, dehnt sich der immer aus. Und die Galaxien bewegen sich voneinander weg. Ist auch logisch, wenn man heute das betrachtet, stellen wir uns vor, heute sind die Galaxien weiter weg, gestern war es ein bisschen näher, und vor 14 Milliarden Jahren war das Universum in einem Zustand unheimlich großer Dichte, aber alles ist zusammengebiegt und unheimlich großer hoher Temperatur. In unserem Modell geht sogar die Temperatur und die Dichte gegen unendlich, das ist ein Blödsinn, kann es nicht geben, kann nicht unendliche Dichte haben. Das heißt, dass unser Modell noch nicht gut genug ist, um zu sehen, diese letzten Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall, das können wir noch nicht berechnen. Und wenn Sie sich vorstellen, dieser Raum dehnt sich aus, jetzt haben Sie was kapiert, wie im Google, da teilt sich aus, nämlich die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Haben Sie jetzt verstanden mit dem Google-Luft? Also war viel schwieriger als die spezielle, eine der sehr komplizierten Theorien, aber mit dem Kugelhupfmodell kann man sich das ganz leicht vorstellen. So, und jetzt kommt das Spannende an unserem Universum, wo ich selbst auch geforscht habe und was wirklich total verblüffend ist. Nämlich die Kräfte, die grundlegenden Kräfte und Massen von Teilchen im Universum, die also das Universum aufbauen, die sind genauso groß, haben genau die Werte, dass auch im Universum Leben entstehen kann. Wenn die Bruchteile von Prozenten anders gewesen wären, würde es im gesamten Universum kein Leben geben. Das ist genauso gemacht, dass in das Universum Leben enthält. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Am Anfang des Universums hat es gleich viel Materie wie Antimaterie gegeben. Was ist Antimaterie? So, das soll uns nicht so weiter beschäftigen. Das sind, jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen, die haben manche Eigenschaften sind gleich, zum Beispiel Elektron, Boson ist die Masse gleich, die Ladung ist verschieden. Soll uns nicht weiter beschäftigen, aber wichtig ist, wenn eine Materie zusammenkommt mit der Antimaterie, dann zerstreut es sofort. Die Masse ist weg und geht in reine Strahlung über, in elektromagnetische Strahlung, in Gammastrahlung in diesem Fall, ist wurscht. Also, es war jetzt so, dass zu Beginn des Universums fast gleich viel Materie wie Antimaterie vorhanden war. Wenn genau gleich viel gewesen wäre, war das einfach zerstreut. Jedes Teilchen mit einem Antiteilchen, wir würden dann in einer Strahlungswüste leben. Es würde keine Planeten geben, keine Sterne, keine Leben, nichts wird es geben. Es würde einfach eine Strahlungsdichte sein. Aber das Universum ist so super beschaffen, nämlich dass ein Milliardstel mehr Materie gegeben hat wie Antimaterie. Der Rest ist zerstreut und das bisschen Überbleibsel, das bisschen Überschuss, das ist übergeblieben. Und aus dem bestehen wir, unsere Erde, Planeten, die Sonne, die Galaxien, die wir alle sehen. Und das Verblüffende daran ist, wenn das ein bisschen anders gewesen wäre, ein bisschen mehr Materie als Antimaterie, dann würde es auch kein Leben geben, weil in einem Fall, wenn mehr Masse gewesen wäre, aufgrund der Schwerkraft hätte sich das Universum zur Zeit lang ausgedehnt, 1000 Jahre, und dann nach 1000 Jahren wäre es wieder in sich zusammengefallen, die Anziehung der Schwerkraft der Galaxie. War nicht gut gewesen, weil das Leben braucht zumindest eine Zeit lang bis es entstehen kann, Milliarden von Jahren. Im anderen Fall, wenn es weniger Materie gegeben als Antimaterie, dann wäre es so schnell auseinanderkommen, dass nur Elementarteilchen gegeben wird, jetzt wieder kein Planet gegeben ist. Und das ist wirklich, also Planet, ich muss das immer sagen, vor lauter Freude, wenn ich das sehe, könnte ich vor Freude auf die Decken springen. Wie gut das, super gemacht ist, Wahnsinn, auf eine Milliarde genau eingestellt, unglaublich. Und das, und so, also nur das, aus diesem Grund sind wir auch hier, sonst wären sie heute da und ich könnte ihnen nicht erzählen, etwas über das Universum. Fantastisch. So, und jetzt kommt, wieso ist das so? Warum ist es so fein eingestellt im Universum, dass es auch Leben geben kann? Ist doch was Verblüffendes. Wir fangen einmal an, gibt es 5 Erklärungen. Die erste Erklärung ist die sogenannte Nonar-Erklärung, wird auf Wienerisch gesagt. Nonar, es muss ja so gewesen sein, sonst wären wir nicht da und der Herr Ober, man könnte uns da was erzählen. Nonar. Das zweite ist ein Zufall, der mich nicht weiter interessiert. Auch das wäre eine Möglichkeit. Die dritte Erklärung, jetzt kommen wir schon in die Physik, nämlich, es gibt eine Theorie, die wir heute noch nicht kennen zwar, aber wenn wir die mal kennen würden, dann kommen eben genau diese Werte heraus, diese lebensfreundlichen Werte, die das Leben überhaupt erst ermöglichen. Und man würde sich dann alle wundern. Die Theorie ist halt so, das Universum ist so. Vierte Möglichkeit ist, dass unendlich viele Universen gibt. Das ist keine Hirnspekulation, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben unser Universum, und dann gibt es noch endlich viele. Gewisse Eigenschaften unseres Universums, die wir kennen, die beste Theorie des Universums, die wir haben, sagt voraus, dass es nicht nur unser Universum gibt, sondern unendlich viele. Und diese unendlich vielen unterscheiden sich ein bisschen in den physikalischen Parametern, in den Stärken, was ich zuerst gesagt habe. Und irgendwo wird es schon passen. Wie bei uns. Bei uns hat es ja genau gepasst. Daneben gibt es aber viele, viele Universen, wo das nicht passt, das ist der Riesen, wo es kein Leben gibt. Und die fünfte Erklärung ist die religiöse Erklärung. Ja, das hat der große Schöpfer, der Gott so gemacht, der hat das genauso einstellt, ein Milliardstel mehr Materie als Antimaterie, dass das eben passt, dass auch in uns gibt, das Leben gibt im Universum. Und ich habe da selbst mitgearbeitet, auch an diesen Erkenntnissen zur Feinabstimmung, nennt man das, wir nennen das kosmologische Feinabstimmung, dass das alles so genau passt. Und ich habe dann im Jahr 2000 habe das publiziert. Und auf einmal bin ich dann eingeladen worden, was ich gar nicht geglaubt hätte, als Physiker an katholische Universitäten, evangelische Akademien, weil für Theologen, für die Religion, ist es natürlich wie ein Elfer ohne Tormann. Stell dir vor, dass das genauso passt. Wahnsinn! Und da habe ich dann gefragt, und es gibt jetzt in der Physik gibt es 2 Gruppen. Die einen sagen, okay, wir kennen die Theorie nicht, aber wenn es aber rauskommt, wird das schon passen. Die anderen sagen, es gibt unendlich viele Universen und irgendwo wird es schon passen. Jetzt habe ich natürlich, überlegen gewesen in der Diskussion, diese Theologen, und haben mir gedacht, jetzt stelle ich einmal euch eine Frage. Ihr glaubt zu einem Schöpfer, der das gemacht hat, wie hat der Schöpfer das gemacht? Hat er sich gedacht, hat er ein einziges Modell gemacht, eine Theorie, wo das eben passt, oder hat er unendlich viele Universen gemacht, wo es irgendwo schon passt? Also was hat der Schöpfer sich dabei gedacht? Und da hat es auch zwei Gruppen gegeben. Die eine Gruppe, was ich angenommen habe, hätte ich angenommen, sagen, der hat das genauso gemacht, dass es ihm passt. So eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, die jüngeren Theologen, da gibt es nämlich auch zwei Gruppen, oder sagen wir, progressiveren, fortgeschrittenen, ja, nein, mir gefällt viel besser diese unendlich frühen Universität. Aber ich fragte ja, warum? Dann hat die gesagt, naja, bevor der große Schöpfer, der allmächtig ist und alles kann, bevor der mit einem Schraubfieser, der an einer Kraft auf ein Prozent herumfieselt und das genau einstellt, dann macht er doch lieber den großen Wurf und sagt, gleich mit den unendlichen Universitäten, Universitäten, sagt man, alle Universen, Universen, und irgendwann wird es dann schon so sein. Und es ist unglaublich, nämlich, dass jetzt die Physik, ich habe mir nie vorstellen können, so beantworten kann, die irgendwie mit Theologie, Philosophie zusammenhängen. Das war früher nicht so, weil wir uns eben schon nahe zur Schöpfung kommen, zum Urknall und auch da etwas mitzureden haben. So, das war die zweite Frage, ob Gott ein Feinmechaniker ist oder ob er einen großen Wurf macht. Und die dritte und letzte Frage, wieso klären wir, warum es ein Wunder ist, dass man nicht alle im Irrenhaus. Jetzt stellen Sie sich vor, jeder von uns ist ja nur einmal einer von 7 Milliarden Menschen. Da gibt es viele, viele in diesen riesigen Universen, wahrscheinlich viele, viele andere Zivilisationen, wo es auch wieder intelligente Lebewesen gibt. Billiarden, Billiarden von Galaxien mit Milliarden von Sternen. Also jeder von uns ist ja in Wirklichkeit eine einfache Null. Jedes Ersehnis, wenn einer von uns stirbt oder nicht, wenn es den nicht geben würde, wäre das Universum sowas von wurscht. Aber jetzt muss man sich vorstellen, okay, und also eigentlich ist ja jeder von uns total bedeutungslos. Und trotzdem kommt sich jeder von uns ganz wichtig vor. Also eigentlich müssen wir leider an Persönlichkeitsspaltung bis zum Geht nicht mehr. Einerseits ist man nichts, auf der anderen Seite, ja, doch nicht ganz unbedeutend, als jeder von uns. So, und das muss aber das Gehirn verkraften. Stellen Sie sich vielleicht nichts an. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und meiner Meinung nach ist so, dass das Gehirn einen guten Trick hat, nämlich sagt, wir sind bedeutend, weil sonst, also wenn man bedeutungslos sein, dann ist ja eher das Gleiche. Es wäre die Evolution nicht gut gewesen. Ob es uns gibt oder sie hat im Gehirn von einem Trick, nämlich, er sagt, wir sind doch bedeutend, obwohl wir in Wirklichkeit, wenn wir es vernünftig betrachten, das nicht der Fall ist. So, aber jetzt kommt etwas, was doch wieder eine Bedeutung von uns hat. Ich bin so verblüfft, manche andere Physiker verblüfft sind, dass wir unser Universum verstehen, da drin, das Kilohirn da. Bis zum Urknall, bis an die Grenzen des Universums. Was in einem Atom passiert, wer versteht es, wer kann das alles beschreiben? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass da drinnen das alles ist. Also ein Gehirn versteht das gesamte Universum. Also, vielleicht sind wir doch nicht so unbedeutend. Und nicht nur ich, Sie auch. Was ich jetzt erzählt habe, allgemeine Relativitätstheorie, sind Sie jetzt Experten? Und daher, und jetzt verstehen Sie das gesamte Universum. Google hoch verstehen es. Wow! Es ist ja unglaublich, dass man da sind Lichtjahre und Lichtjahre und Lichtjahre von weg. Trotzdem verstehen wir diese Galaxie. Und wenn wir das mit unserer Beobachtung vergleichen, nämlich unsere Theorie, unsere Modelle, stimmt das total überein. Der elektrische Strom sind Elektronen. Hallo, die sind so klein. Die kann man nicht einmal sehen gescheit. Kann man nicht sehen. Trotzdem können wir das berechnen. Der Atomingenieur macht, dass das funktioniert. Denke ich mir, wow, unser Gehirn ist doch nicht so schlecht. Und ich kann vielleicht doch nicht ins Irrenhaus, weil ich doch was darstellen. Danke. Ich muss nur sagen, mein Verleger hat gesagt, das steht etwas genauer, als in 20 Minuten, da drin in Buch von der Gewissenheit zu Oma, kann das alles Zufall sein, wenn das unser Universum gibt. Und darf ich nur sagen, das ist das Wissenschaftsbuch des Jahres 2009, aber nicht gewählt von irgendwelchen Experten, sondern es haben die Leserinnen und Leser über Internet und auch hier gewählt in ganz Österreich auf über 20.000 Stimmen erhalten. Und wie das dann erfordert, denkt, ich habe irgendwas richtig gemacht, ich habe nämlich folgenden Trick gemacht, wie ich das Buch geschrieben habe, habe ich ein Kapitel geschrieben und dann habe ich es zum Probelesen gegeben, einen Feuerwehrmann, also einen Berufsfeuerwehrmann, einen Beamten und einer Heurigenwirtin. Und ich habe das Buch wirklich zweimal geschrieben, weil ich gesagt habe, waren gute Freunde, Heinz, entschuldige, das verstehe nicht, habe das noch einmal geschrieben. Übrigens bei der Publikums, bei der Verleihung des Preises hat dann der Wissenschaftsminister gemeint, wahrscheinlich hat es die Heurigenwirtin am besten verstanden. So, damit möchte ich wirklich schließen. Danke.